Ja, guten Morgen auch von mir. Ich möchte heute zu euch über ein Thema sprechen, über das ich eigentlich schon im letzten Advent gerne zu euch reden wollte. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass wenn man immer so alle Jahre wieder die großen christlichen Feste feiert, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, dass man dann irgendwie manchmal so denkt, das kenne ich alles schon. Immer die gleichen Lieder, immer die gleichen Bibelstellen, immer die gleichen Traditionen, immer die gleichen Weihnachtsfeiern. Und irgendwie wird dann Weihnachten manchmal so ein bisschen abgedroschen. Die Weihnachtsgeschichte kennen zumindest viele schon beinahe in- und auswendig. Und wenn es euch auch so geht, dann freue ich mich, euch heute mitzunehmen in ein Thema, das, wie ich finde, nicht so abgedroschen ist, weil man einfach nicht so oft was darüber hört. Zumindest geht es mir so. Ich höre nicht so viele Predigten darüber. Es ist nämlich so, dass das Ganze mit Weihnachten eine unglaubliche Vorgeschichte hat, die mehrere Jahre und mehrere hundert Jahre vorher eigentlich angefangen hat. Und so will ich euch quasi mitnehmen in den Vorspann vor Weihnachten, weil Weihnachten nämlich nicht erst mit der Weihnachtsgeschichte anfängt, sondern schon viel früher. Man findet schon Spuren vom Alten Testament, Spuren von Weihnachten im Alten Testament, Spuren von dem kommenden Messias. Und ja, so will ich euch mit auf die Reise nehmen, heute mit mir Jesus im Alten Testament zu entdecken. Muss ich kurz schauen, ob das hier klappt? Ja, genau, darum soll es heute gehen. Und wenn man damit anfängt, Spuren von Jesus im Alten Testament zu suchen, oder Spuren von Weihnachten, dann eröffnen sich einem eine ganz neue Welt. Und wenn man das ausweitet und nicht nur Spuren von seiner Geburt sucht, sondern Spuren von seinem gesamten Leben, von seinem Wirken, von seinem Sterben und von seiner Auferstehung, dann eröffnet sich einem eine richtig große Welt. Und wenn man das noch ausweitet und sogar vielleicht fragt, ob Jesus Christus als Teil der Dreieinigkeit nicht auch schon zu Zeiten des Alten Testaments anwesend war, dann wird diese Welt noch viel, viel größer. Und mich fasziniert es einfach unglaublich, weil das die Geschichte von Jesus in einen viel größeren Zusammenhang nochmal stellt. Und auch, weil das Alte Testament dadurch nochmal viel mehr an Aussagekraft und an Wichtigkeit gewinnt. Also ich hoffe, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass auch ihr jetzt richtig Lust habt, mehr davon zu erfahren und euch mit mir auf den Weg macht. Um euch ein bisschen besser abzuholen und mit hineinzunehmen in das Thema, will ich zuerst auf ein paar grundsätzliche Dinge eingehen. Grundsätzliches über den Umgang der ersten Christen mit dem Alten Testament. Die einzige Bibel, die die ersten Christen hatten, war die hebräische Bibel. Damals hieß die noch nicht Altes Testament, weil die erst Altes Testament hieß, als es ein Neues Testament gab und es hat noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte gedauert. Und ich rede jetzt einfach immer vom Alten Testament, auch wenn das jetzt historisch eigentlich nicht richtig ist, aber einfach, weil das einfacher ist und wir ja auch so das Alte Testament bezeichnen. Also jedenfalls haben die ersten Christen im Alten Testament über den verheißenen Messias erfahren und die Schriftstücke später mit den Eindrücken von seinem persönlichen Leben und mit den Offenbarungen auch, die sie bekommen haben, kombiniert. Und dass es sich bei Jesus von Nazareth um den verheißenen Messias handelt, war ihnen aber nicht von Anfang an klar, sondern es wurde ihnen schrittweise offenbart und schrittweise sind ihnen die Schuppen von den Augen genommen worden. Jesus selbst und später der Heilige Geist haben es den Jüngern und verschiedenen Menschen einfach das Verständnis dafür geöffnet, dass es im ganzen Alten Testament, im ganzen Passagen gab, die von ihm, Jesus, sprechen. Und Jesus selbst sagt an vielen Stellen, dass an ihm erfüllt werden muss, was im Alten Testament über ihn geschrieben steht. Nach seinem Tod zum Beispiel begegnen er Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Die Geschichte kennt ihr, die sich unterhalten über das, was da geschehen ist mit seinem Tod, die das nicht so ganz verstehen. Und Jesus spricht zu ihnen, sie erkennen ihn nicht. Und da sagt Jesus zu ihnen, O ihr Toren und so trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und ein paar Verse weiter, als er mit seinen Jüngern dann zusammen ist und das Brot bricht und sie ihn erkennen, erklärt er ihnen, warum er hingerichtet werden musste. Und da sagt er zu ihnen in Vers 44, das sind meine Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Jesus, so wie die Evangelien von ihm berichten, wusste bestens, dass im Alten Testament, und zwar im ganzen Alten Testament, von ihm geschrieben stand. Im Gesetz des Mose, in den Prophetenschriften und in der Weisheitsliteratur, zu denen die Psalmen gehören. Also in allen Teilen. Er ist von Anfang an mit reingewebt in die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Da ist zwar noch nicht vom Namen Jesus die Rede, aber von dem zukünftigen Messias. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie das Alte Testament über den Messias spricht. Das können direkte Prophetien sein, die sich auch im gleichen Wortlaut im Neuen Testament so finden. Oder die Prophetien können sich generell einfach beziehen auf seine Geburt, auf sein Leiden, auf sein Leben und Wirken, auf sein Sterben und sogar auf seine Auferstehung. Und ich bin echt erstaunt, wie viele Hinweise es da im Alten Testament gibt. Und wir können auch den Messias oder Jesus Christus erahnen, wenn im Alten Testament zum Beispiel was vom dreieinigen Gott gesagt wird. Wo zum Beispiel Gott bei der Erschaffung der Welt sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und man sich fragt, mit wem redet Gott hier eigentlich? Mit wem redet der Vater? Die Schreiber des Neuen Testaments kannten sich im Alten Testament besser aus als die meisten von uns heute, weil das ja ihre einzige Bibel war. Sie haben Jesus daher noch viel öfter darin gefunden, als wir es heute auf den ersten Blick tun. Es heißt, dass Abraham den Tag Jesu sehen durfte. Im Neuen Testament heißt es das. Genauso sagt Jesus in Johannes 8,58, ehe Abraham war, bin ich. Und Paulus schreibt davon, dass Jesus mit dem Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Und daneben gibt es noch eine ganze Reihe von Bildern, die nennt man Typologien, die Eigenschaften vom Messias und von seinem Werk im Voraus andeuten und die im Neuen Testament nochmal überboten werden. Zum Beispiel die Befreiung aus Ägypten, was ein Bild ist für die Befreiung von uns Menschen aus der Knechtschaft der Sünde. Oder die Opfer im Alten Testament, die durch das Sterben und Auferstehen von Jesus einfach nochmal überboten wurden und vollendet wurden. So, und was hat es alles jetzt mit Weihnachten zu tun? Ihr könnt euch sicher denken, worauf ich hinaus will. Ich will euch einfach bewusst machen oder vor Augen malen, dass der, der da in der Krippe zur Welt kommt, nicht nur ein besonderer Mensch ist, der viel Gutes getan hat und vielleicht zu einem ethischen Vorbild wurde, sondern dass es sich bei dem um den verheißenen Messias handelt, von dem schon so, so viele Jahrhunderte vorher geschrieben stand. Dass es Gott selbst ist, der da zur Welt kommt. Und dass es sich bei all dem auch nicht nur um einen frommen Wunsch handelt, was dem Weihnachtsfest vielleicht noch mehr Kitsch oder so verleiht, sondern dass es Belege dafür gibt, die man nachlesen kann in der Bibel, wo man vielleicht etwas tiefer graben muss. Das, ja, erkennt man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man sich die Arbeit macht, dann kann man echt einfach nur staunen darüber, was Gott da schon alles vorbereitet hat. Und genau da will ich euch mit hineinnehmen. Genau. Und zwar habe ich einen Text ausgesucht, der den Messias in einer ganz besonderen Weise umschreibt. Und zwar steht der Text beim Propheten Jesaja. Weil im Buch Jesaja finden sich ganz besonders viele Verheißungen auf Jesus oder auf den erwarteten Messias, sage ich jetzt mal. Kein anderes alttestamentliches Buch wird im Neuen Testament häufiger zitiert als Jesaja. Und deshalb spricht man auch manchmal von dem fünften Evangelium. Der Prophet Jesaja, der trat in einer Zeit auf, in der es gar nicht gut um das Volk Israel stand. Das Volk Israel hatte sich von Gott abgewandt, sie waren ihm untreu geworden, haben in Bosheit untereinander gelebt und sie waren einfach weit entfernt von den Absichten, die Gott mit ihnen hatte. Und deshalb musste Jesaja ihnen eine Zeit des Gerichts voraussagen. Jesaja selbst wurde zum Propheten berufen, aber gleichzeitig hat Gott ihm gesagt, dass sein Volk ihn ablehnen und ihm nicht zuhören wird. Und inmitten dieser schwierigen Zeit schreibt Jesaja über eine zukünftige Freudenzeit, die im Gegensatz zur damaligen Situation hell und voller Licht sein würde. Und der Grund dafür ist der zukünftige Messias. Und das alles hat Jesaja ca. 700 Jahre vor Jesu Geburt vorausgesagt. Die Bibelstelle steht in Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Schauen wir uns das Ganze genauer an. Das Kind, von dem hier die Rede ist, meint den verheißenen Messias. Er kommt nicht auf einem Pferdegespann oder auf Himmelswolken, sondern ganz unscheinbar als ein Kind in die menschliche Welt, in sein Volk, das Volk Israel. Und er wird einer sein, dem die Herrschaft übertragen wird. Allerdings wird er nicht so herrschen wie die Herrscher und Könige zur Zeit Jesajas, sondern er wird ein rechter König sein. Und was das heißt, wie das aussieht, wird in den nachfolgenden Eigenschaften beschrieben, die seinen Charakter umschreiben und zugleich offenbaren. An der Stelle ein kurzer Exkurs zum Thema Namen. Namen haben eine wichtige Bedeutung. Sie sind mehr als nur die Aneinanderreihung von Buchstaben. Sie transportieren ganz viel. So ist es auch hier bei unserem Text. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was sein Name bedeutet und warum er genau diesen Namen bekommen hat. Es ist auf jeden Fall spannend, das herauszufinden. Und von Indianern zum Beispiel kennt man das ja, dass sie Namen auswählen, die ganz besonders zum Charakter der Person passen oder die eine bestimmte Eigenschaft hervorheben oder die dem Kind irgendeinen Wunsch für die Zukunft mitgeben. Zum Beispiel Yakari, der mit den Tieren spricht. Oder Kajika heißt, sie geht geräuschlos. Das sind nur mal so ein paar Beispiele. Und unabhängig davon, was der Name bedeutet und auch vielleicht, ob die Bedeutung zu euch passt oder nicht, wird mit diesem Namen doch was transportiert. Und zwar werden damit Eindrücke mitgeliefert von der Person, um die es geht. Euch kommen sofort Charaktereigenschaften in den Sinn. Die ganze Lebensgeschichte und Biografie ist irgendwie mit dem Namen verbunden. Wenn euch jemand beispielsweise von Laura erzählt und dann noch ganz speziell von Laura Witzdruck, dann schwingen bei euch gleich ganz viele Erlebnisse mit, die ihr mit mir vielleicht erlebt habt. Geschichten, Dinge, mein Charakter, mein Lebensstil, alles Mögliche, was ihr mit mir verbindet. Und so ist es genauso auch in diesem Bibeltext. Wenn hier von einem Kind geredet wird, dann wird noch nicht sein Name genannt. Den kannte Jesaja noch nicht. Aber die Bedeutung seines Namens und die Charakterisierung seiner Person wird hier vorgenommen. Sein Name ist quasi umschrieben mit vier Namen. Und noch dazu ist jeder dieser vier Namen ein Doppelname. Also eigentlich sind es acht Namen. So umfangreich ist das, was dieser verheißene Sohn mit sich bringt. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und wichtig zu wissen ist, dass alle diese vier Namen im Alten Testament immer in Bezug auf Gott verwendet werden, beziehungsweise nur einer davon wird auch teilweise auf den Menschen angewandt. Und das zeigt einfach, dass schon in diesem Namen angelegt ist, dass es sich bei diesem Messias um einen Gott handelt. Und jetzt will ich die einzelnen Namen mit euch genauer anschauen. Wunderbarer Ratgeber. Das Kind, das geboren wird, wird ein Ratgeber sein. Jemand, der andere berät, wie sie mit etwas umgehen sollen, der sie in eine bestimmte Richtung leiten will, der ihnen weiterhilft, wenn sie nicht weiter wissen. Und heutzutage gibt es ja allerlei Ratgeber zu allerlei möglichen Themen, sei es Kindererziehung, Partnerschaft, gesunde Ernährung, Umgang mit Geld, alles Mögliche. Und ich glaube, uns mangelt es heute auch nicht an Wissen. Wir können alles bei Google nachschauen und haben innerhalb von Sekunden eine Antwort auf unsere Frage. Aber die Frage ist, wissen wir auch, wie wir mit diesem Wissen in einer guten Weise umgehen können? Hilft uns all das Wissen auch wirklich im praktischen Leben? Weil da sieht es oft anders aus. Man kann vieles im Kopf haben, aber wenn es dann an die Umsetzung geht, da hapert es dann doch bei vielen. Und Jesaja schreibt über Gott als Ratgeber, schon in Jesaja oder auch in Jesaja 25, Herr, du bist mein Gott, ich preise dich, ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan, deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Gott ist die Quelle aller Weisheit und aller Erkenntnis. Und nach dem Neuen Testament liegen diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis in Jesus Christus verborgen. Aber er ist nicht nur irgendein Ratgeber, so wie es eben zigtausende in unserer Welt gibt, sondern er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das Wort, das hier für wunderbar verwendet wird, das heißt im Hebräischen Pele, und es wird im Alten Testament allein für Gott verwendet. Also nie mit einem Menschen, sondern immer, wenn man eine Eigenschaft von Gott beschreibt. Und wunderbar, ja, damit bezeichnen wir ja was irgendwie außerordentlich ist, ein wunderbares Essen oder ein wunderbarer Mensch oder ein wunderbares Erlebnis. Das ist wunderbar, ist mehr als gut, es ist noch eine Steigerung, es ist einmalig, einzigartig, manchmal auch wundersam oder wunderwirkend. Hier wird jedenfalls gesagt, dass der Rat dieses Messias, oder ja, unsere menschliche Vernunft und Weisheit übertrifft, weil er nämlich über den Dingen steht. Deshalb kann er uns zeigen, wie wir mit unserem Leben umgehen sollen, welche Entscheidungen wir treffen sollen. Er will uns leiten in unserem Leben. Und dabei wirkt er oft auch auf wundersame Weise, weil er der Gott ist, der Wunder wirkt. Ich bin Mensch, der immer viele Fragen hat, irgendwie schon immer, sei es so Wissensfragen oder Fragen, die das Leben angehen. Und früher war ich irgendwie so, dass ich immer mit ganz vielen Leuten über diese Fragen geredet habe. Und das Ergebnis war dann, ich war hinterher immer noch viel verwirrter als vorher. Und mit der Zeit aber durfte ich das lernen, dass ich mit meinen Fragen einfach direkt zu Gott komme und direkt von Gott eine Antwort erwarte und nicht so abhängig bin von dem, was andere raten, sondern von dem, was Gott mir rät. Und manchmal gebraucht er auch andere Menschen dazu, aber nicht immer. Und es gibt eine ganz andere Sicherheit. Und ich glaube, genau so ein Ratgeber will Gott für uns sein, will Jesus für uns sein. Die nächste Eigenschaft oder die Beschreibung des Messias ist starker Gott. Der Messias, der als Baby zur Welt kommt, ist eben nicht nur ein Mensch, sondern er ist ein starker Gott. Oder man kann auch übersetzen, ein Gottheld. Und laut Duden ist ein Held jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt oder eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihr Bewunderung einbringt. Ich finde, wenn man sich das Leben von Jesus anschaut, dann sieht man da einfach viele, viele Dinge, viele heldenhafte Dinge, die ihm diesen Titel Held verleihen können. Wenn wir an all die Wunder denken, an die Heilungen, die er vollbracht hat, wenn man sich anschaut, wie unerschrocken er einfach seinem Schicksal entgegengegangen ist, um uns seine Liebe zu beweisen und wie er all das getan hat, damit wir wieder versöhnt sein können mit Gott und in Freiheit leben können. Und auch der Begriff starker Gott wird nur im Zusammenhang mit Gott verwendet. Jesaja verwendet diesen Begriff später nochmal in seinem Buch, wenn er eben über Jahwe, also Gott, spricht. Und vom Neuen Testament her können wir dazulegen Matthäus 28, wo es heißt, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Die nächste Charakterisierung, der verheißene Messias ist ewiger Vater oder auch Vater der Ewigkeit. Das kommt immer darauf an, wie man das übersetzt. Ich habe es jetzt ja, ewiger Vater genannt, damit das einfach mit dem Doppelnamen zum Ausdruck kommt. Und auch diese Bezeichnung, die unterstreicht die Göttlichkeit des Messias. Der Messias, der wird zwar in die sichtbare Welt reingeboren als ein Kind, als ein Sohn, aber er kommt von Gott. Und nicht nur das, er ist sogar selber Gott. Und damit ist er Ursprung des ewigen Lebens, weil er selbst ewig ist. Und ewiger Vater drückt eben auch aus, dass er als Messias über der geschaffenen Welt steht. Er ist selber kein Geschöpf, sondern alles ist ihm unterstellt. Er ist der Vater von allem. Er ist das Haupt von allem. Die Formulierung kennen wir ja auch. Und aus heutiger Sicht können wir die Beschreibung einfach auch in dem Kontext sehen vom Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Oder wo er sich mit Philippus unterhält und sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, dieser Messias, der hat einen väterlichen Umgang mit uns. Er weiß, was wann am besten für uns ist. Und das führt auch gleich zu der nächsten Eigenschaft. Er ist nämlich der Friedensfürst oder der Fürst des Friedens. Dieser Name, das ist der einzige Name, der auch in der Bibel, im Alten Testament, sowohl für Menschen als auch für Gott verwendet wird. Allerdings im Buch Jesaja nur in Bezug auf Gott. Und deshalb kann man auch hier davon ausgehen, dass genau das damit ausgesagt werden soll, dass es sich um Gott, um eine göttliche Person handelt. Wenn der Messias der Friedensfürst ist, dann bedeutet es, er ist das Oberhaupt des Friedens. Von ihm geht aller Friede aus. Er schafft Frieden, weil er selbst der Friede ist. Unser Friede. Und der will er für uns sein, genau, bis in alle Ewigkeit. Er regiert in Frieden und eben nicht mit Gewalt oder in Egoismus, so wie wir das kennen von Herrschern, sondern er regiert in Frieden. Sein Friede ist ohne Ende. Er besteht in alle Ewigkeit. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr das seht, wie mir, aber wenn ich das anschaue und mir einfach bewusst mache, dass es ungefähr 700 Jahre vor Jesu Kommen geschrieben wurde, und wenn ich das dann vergleiche mit den Erzählungen vom Neuen Testament, dann kann ich einfach nur staunen, weil Jesus genau in das passt, was da gesagt wurde. Und die Stelle jetzt ist nur eine Stelle von vielen. Es gibt einfach noch so viele mehr, wo das genauso ist. Genau, es gibt eben diese direkten Prophetien, es gibt diese indirekten Hindeutungen oder Bilder. Und ja, man kann das Ganze auch vielleicht für eine große literarische Komposition halten. Man kann den Autoren vom Neuen Testament irgendwie großes literarisches Geschick unterstellen. Aber dann mussten sich alle Autoren, und es waren einige, verdammt gut abgesprochen haben. Und die Frage, die bleibt, würde man selber sein Leben für eine literarische Figur aufs Spiel setzen? Für jemanden, von dem man weiß, der war eigentlich in Wirklichkeit gar nicht so, wie man den beschreibt. Also ich bezweifle das stark. Und wenn man aber das, was die Bibel präsentiert, als Wort Gottes annimmt und seine Absicht und Weisheit darin sieht, dann kommt man, finde ich, echt aus dem Staunen nicht mehr raus. Man erkennt aber die Zusammenhänge nur, wenn man das Alte Testament neben dem Neuen Testament liest und wenn man das vergleicht und aufeinander bezieht. Für die Autoren vom Neuen Testament war klar, dieser Jesus von Nazareth, den sie erlebt hatten und über den sie schreiben, der muss der verheißene Messias sein, der verheißene Retter. Und wir können nachlesen, dass diese Erkenntnis nicht von Anfang an da war, wie ich gesagt habe, sondern dass es ein Prozess war, bei dem sich anfängliche Begeisterung mit Zweifel, mit Infragestellen, mit Verleumdung oder Verrat und schließlich Resignation abgewechselt haben, bis letztendlich die Freude darüber sich den Weg gebahnt hat, dass Jesus tatsächlich der ist, von dem das Alte Testament spricht. Und Jesaja kannte den Namen noch nicht vom Messias. Er konnte nur sein Wesen beschreiben. Aber wir kennen seinen Namen heute durch das Neue Testament. Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Und ja, so ist einfach der, um den es geht in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, eben nicht nur ein Baby, den wir halt aus Tradition jedes Jahr wieder besingen und von ihm reden und erzählen, sondern es ist tatsächlich der verheißene Messias und der lebendige Gott, der in ihm zur Welt kommt. Und das alles haben Menschen schon Jahrhunderte vor seiner Geburt in ihrem Geist gesehen. Und dieser Messias, der will zu jedem von uns kommen, um unsere Vorbehalte wegzunehmen. Er will auch in unser Herz einziehen und in uns wohnen, damit auch wir ein Teil von seiner Geschichte werden. Und die Frage ist, wie stehen wir zu ihm? Wie stehst du zu ihm? Zögerst du vielleicht noch oder wieder, ihm dein Herz zu öffnen? Erlaubst du ihm, dein wunderbarer Ratgeber zu sein, der in deinem Herzen mit Frieden regieren darf und dich in Frieden leitet? Ich möchte dich ermutigen, in dieser Adventszeit der Frage nachzugehen, wer Jesus für dich ist und für dich sein darf. Und vielleicht ist der ein oder andere jetzt auch neugierig geworden, selbst da in dieses Studium einzusteigen und mehr über die Spuren von Jesus im Alten Testament zu entdecken. Dann nimm deine Bibel und fang an zu graben. Und dann bin ich mir sicher und verspreche ich dir, dass du in Staunen kommen wirst. Ich habe euch zum Abschluss eine kleine Präsentation noch zusammengestellt, die einfach so ein paar Dinge aufgreifen, die jetzt noch über das hinausgehen, was ich gesagt habe, und über die einzelne Bibelstelle, aber wo einfach Stellen sind, die was über den verheißenen Messias voraussagen und wie das dann jeweils im Neuen Testament erfüllt ist. Lasst euch überraschen.